darf es ein bisschen mehr Levade sein? Dieser Podcast hat uns noch gefehlt.
Nochmal. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen mehr Levade sein? Der Podcast mit der wunderbaren Katrin Brandrup und mir, Franziska Schwarze. Hallo Katrin.
Hallo Franzi.
Schön.
Wir stolpern heute etwas in den Podcast.
Wir stolpern so rein ins Bild. Und man ist noch kurz verwundert, was passiert hier jetzt? Und selber weiß man es auch noch nicht genau. Aber hier sind wir nun, wir beiden, und freuen uns, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber sind. Etwas in Schräglage, aber wir haben auch da entschieden, wir lassen es so. Die Technik hat es heute so entschieden. Und wir freuen uns erstmal, dass wir uns sehen. Katrin, wie geht es dir denn?
Ja, gut.
Sehr schön.
Bin heile wieder zurück in Toreby angekommen.
Richtig. Du warst ja richtig unterwegs, du wilde Reisemaus. Du warst ja nicht nur bei einem sehr, sehr großen Event, sondern hattest ja auch noch den ein oder anderen Kurs. Und ich bin natürlich noch gespannt zu hören, wie das alles so war. Und wir haben heute einiges auf dem Zettel, was wir besprechen möchten. Und vor allen Dingen auch noch ein bisschen Nachbesprechung zu unserer letzten Folge, wo wir ja nochmal aufgerufen hatten, dass ihr uns was zum Thema Verwirrung schickt. Und da haben wir beide aber selber jetzt gerade noch so viel Erfahrung gemacht und wollten das ja auch nochmal besprechen, oder?
Mhm.
Richtig.
Genau. Aber womit fangen wir an, Franzi?
Ich würde fast sagen, wir fangen an mit der Nachbesprechung und dann geht's nahtlos über.
Ja. Ja. Hast du die Stimme, die wir dazu nochmal bekommen haben?
Genau, ich habe jetzt nochmal eine Sache rausgesucht, was ich jetzt auch nochmal interessant fand zu diesem Thema. Aber vorab möchte ich nochmal sagen, ich hatte jetzt gerade selber auch eine Erfahrung gemacht und deswegen würde ich gerne noch mit dir einmal sprechen über Verwirrtheit Mensch, Verwirrtheit Pferd.
Ja.
Aber jetzt nochmal kurz die Stellungnahme dazu. Und zwar war da nämlich der O-Ton der Nachricht, erstmal noch vielen Dank, dass natürlich der Leid natürlich auch sehr oft zusammenhängt mit der Resilienz des Pferdes. Ich würde jetzt gerne nochmal die Klammeröffnung und des Menschen. Ne? Und wie sehr auch das Pferd in der unsicheren Situation in der Lage ist, nach Lösungen zu suchen und wie man auch selber diesen Zustand ein wenig annehmen kann. Also so ein bisschen für mich immer das Bild vom Spiel vom Topf schlagen, dass wie lange kann ich mich damit auseinandersetzen, dass ich gerade nicht sehen kann und suchen muss, bevor bing, 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 heiß, kalt, der Topf mit der Süßigkeit darunter liegt. Und dann fand ich noch den Hinweis ganz gut, dass wir natürlich vermeiden wollen, dass das Pferd in eine erlernte Hilflosigkeit kommt. Also dass das natürlich nicht das Endziel sein sollte. Und da fand ich es auch sehr schön, weil da war die Nachricht nämlich am Ende auch, das liegt aber natürlich oder ist auch an beiden Seiten. Es sollte weder für den Mensch noch für den Reiter so sein. Und da würde ich gerne noch einmal zu sagen, ich habe ja auch viele Schüler und ich selber habe ja Ponyreiten gelernt in einer konventionellen Reitschule. Und wenn man natürlich immer wie eine Marionette geführt wird, kommt man ja sehr wenig selber dazu, sich seine eigenen Gedanken zu machen, wenn man das erstmal nicht hinterfragt. So, da wird gesagt, rechts rum, links rum, Hacke da, Hand da, aber man wird nicht erklärt bekommen, das warum. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann weiß man es nicht. Das ist ja auch eine Art von erlernter Hilflosigkeit.
Mhm.
Und da finde ich es eben auch nochmal spannend, bei uns selber zu gucken, haben wir genug Werkzeuge, um uns selber auch helfen zu können, wenn wir in eine Situation kommen, wenn das Pferd irgendwas macht und wir da stehen und denken, das war nicht der Plan, was mache ich jetzt, wo geht's jetzt hin? Und ich bin dann nicht in der Verwirrung, dass ich nicht mehr handeln kann, dass ich denke, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, das ist ganz interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörer können uns gerade in all den Gedankengängen noch folgen, weil bei dem, was du gerade sagst, gerade diese erlernte Hilflosigkeit und diese Abhängigkeit vom Lehrer oder vom Trainer, die du gerade erwähnst, die ja eigentlich ein Anzeichen dafür ist, dass quasi eine nicht angenommene Verwirrung da ist. Also man weiß eigentlich gar nichts. Man ist komplett abhängig davon, dass man eine Ansage kriegt. Und das sind gleichzeitig meiner Erfahrung nach auch solche Leute, von denen du eben im Vorgespräch kurz gesprochen hast, die dann unter Umständen fragen, warum es nicht schneller geht. Oder wo man den Eindruck hat, sobald man sie halt kurz alleine lässt oder mal nicht da ist für einen Unterricht, die mit dem Unterricht nicht so viel anfangen können. Weil wenn wir denen nämlich Input geben, dass sie den Input eigentlich filtern auf Anweisungen
Stimmt.
und nicht so sehr filtern auf, okay, was sind irgendwie grundsätzliche Dinge, die ich ja verstehen kann und dann selbstständig ja, reflektieren kann, was jetzt gerade hier ansteht, womit ich mich auseinandersetzen muss. Das heißt, die bleiben so, die lassen die Verantwortung gewissermaßen beim Lehrer oder Trainer. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob sich das deckt mit dem, worüber wir eben kurz gesprochen haben, was du nämlich sagtest, dass du so ein Feedback bekommen hast von einem Schüler oder einer Schülerin, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass es langsam vorangeht mit der Ausbildung des Pferdes.
Ja, und da hängt es natürlich auch damit zusammen, was wir vorgelebt kriegen oder was wir gezeigt bekommen. Wir sehen oftmals auch in den sozialen Medien ganz oft ja Endprodukte. Das Pferd in einer relativen Aufrichtung, gerade gerichtet in Lektionen. Und ganz oft sehen wir ja nicht, wie viele Jahre der Weg dahin ist oder was überhaupt das Pferd mitgebracht hat oder wie die Zeit, was es braucht. Und natürlich ist es ja schön, wenn wir Zielsetzungen sehen. Und aber nicht verstehen, wie lange der Weg dahin dauert. Und natürlich ist es so, wenn wir jetzt im konventionellen Sport- oder Reitbereich gucken, dann werden die Pferde zum Teil mit 2,5 angeritten und dann laufen die natürlich im besten Falle, wenn sie nicht vorher wegen irgendwas anderem kaputt gehen, mit 5, 6 ganz anders, wo wir anfangen zu sagen, okay, jetzt legen wir mal langsam los, jetzt fangen wir mal langsam an. Und das macht natürlich einen extremen Unterschied aus. Wir wissen ja auch heutzutage, das durchschnittliche Sportpferd wird so ungefähr 7, bis es eventuell schon etwaige Schäden davongetragen hat. Und dass wir dann natürlich auch eine andere Halbwertszeit haben, wie lange so ein Pferd hält. Ich habe heute Morgen noch mal was über das Leib- und Magenpferd von Napoleon gelesen,
Und
der
Magenpferd?
Leib-
Das
und
hat er
Magenpferd.
aufgegessen?
Ja, klar. Der hat sogar, dem wurde das geklaut. Dem
Ah,
wurde es
okay.
geklaut von den Engländern, den Fiesen. Und der ist tatsächlich 38 geworden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der hat dann auch noch diverse Verletzungen davongetragen und ja, hat alles Mögliche erlebt. Und da muss ich sagen, wir kommen ja auch immer mehr dahin, dass wir Pferde haben, die vielleicht früh verletzt sind und die dann bis zum Alter gepflegt werden. Aber so das richtige Ausbilden und Reiten und mit dem Pferd natürlich auch vieles erleben wollen, das ist ja nicht, beginnt ja nicht erst, wenn wir das Pferd reiten oder einreiten, sondern ja auch schon vorher. Und ich kann natürlich schon früher mit einem Pferd anfangen, sollte ich auch, wenn es um die Basisdinge geht. Aber wenn ich natürlich jemanden habe, der ein recht junges Pferd hat und sagt, naja, das Pferd piaffiert noch nicht, und ich sage, naja, es ist ja auch noch klein, dann ist es eben ein Weg dahin. Und das natürlich auch ein Verständnis dafür zu geben und auch ein das ins rechte Licht rücken zu wollen und zu sagen zu wollen. Und da merke ich, dass es natürlich ein großes Angebot gibt. Und das sorgt natürlich für Verwirrtheit. Welche Reitweise ist denn jetzt die richtige? Was mache ich denn? Ich sehe die Leute im Stall, die vielleicht sagen, pass mal auf, da machst du jetzt mal ordentlich was drauf und dann gucken wir mal, dass der rund läuft. Und das ja ganz oft ein optisches Bild ein Gefühl gibt von, das Pferd ist jetzt fertig. Der hat den Kopf schön rund, der hat den Kopf unten, aber auch nicht zu tief, sondern eher schon weiter oben. Der läuft langsam, das kann auch gut sein für Versammlungen, so nach dem Motto, und dann passt das schon. Und es wird nicht mehr. Oder ist es oftmals so, dass ich denke, dass die Schablone, was wir von außen gezeigt bekommen, spiegelt ja null das wider, wie sich das Pferd anfühlt. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe schon auf Pferden gesessen, da habe ich gedacht, der fühlt sich so toll an. Und von außen hat man das jetzt vielleicht nicht im optischen Sinne so wahrgenommen. Und Pferde, die sich optisch wunderbar präsentiert haben und wo ich das Gefühl hatte, um Gottes Willen, das fühlt sich ganz furchtbar an. Also das Pferd fühlt sich dann auch nicht gut an. Und das ist ja eben der Punkt. Da nochmal zu sagen, in dieser Verwirrtheit, was bedeutet denn eigentlich dann wiederum das für das Pferd?
Ja. Ja, ich glaube, das Ganze mit der Verwirrtheit oder die Kritik an Verwirrtheit oder die Sorge um Verwirrtheit ist, glaube ich, häufig durchaus eigentlich was, was der Mensch ja selber wahrnimmt bei sich selbst. Und dann machen wir uns vielleicht Sorgen, dass das Pferd auch sehr verwirrt sein könnte. Da glaube ich, dass das Übel oder das Problem ist größer auf der menschlichen Seite, was
Ja.
Verwirrung angeht, auf
Ja.
jeden Fall. Und was man da vielleicht auch nochmal differenzieren kann, ist einmal Klarheit und Fortschritt sehen können. Das kann man häufig relativ einfach, wenn man sich so einem Ausbildungssystem zuwendet, was ganz klare Schritte nacheinander abzeichnet, wo man auch erkennt, okay, der ist jetzt hier absolviert. Also wir machen folgende Übungen in der und der Reihenfolge, so eine Stufenfolge. Das Pferd lernt erst dies, das Pferd lernt dann das. Und wir gucken nicht so genau aufs Detail, ne? Und das ist aber so ein Schema, was wir mit allen Pferden abarbeiten. Und wenn man das abgearbeitet hat, dann kann man sich zum Beispiel sicher draufsetzen und kann das Pferd sicher anhalten und losreiten und vielleicht nach rechts und links wenden oder sowas. Und solche Systeme sind halt, wo wir eigentlich die Methoden in System setzen, die sind halt eher darauf ausgelegt, dann, dass bestimmte Pferde oder Pferdreiterpaare durchs Raster fallen, dass sie nicht funktionieren. Und dass wir ja in der akademischen Reitkunst nicht so sehr versucht sind, methodisch, also die Methoden in ein bestimmtes System zu setzen und schematisch abzuarbeiten, sondern zu analysieren und zu sehen, was ist der kürzeste Weg zum roten Faden und einen möglichst klaren roten Faden zu zeichnen und zu verstehen. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir immer die gleichen Methoden benutzen.
Richtig. Ja. Und vor allen Dingen auch, und das ist ja das Schwierige, wir haben natürlich einen Ausbildungsweg und eine Leiter. Und das ist eben aber oftmals so individuelles, weil vielleicht kann das Pferd das, aber der Mensch weiß noch gar nicht, wie es sich anfühlt oder wo er denn hinsuchen muss. Und dann möchte ich ja gerne den Menschen nicht wie eine Marionette behandeln, sondern ihm also ein Gefühl geben und einen Weg dahin zeigen und auch ein Auge schulen. Und das eben verstehen lernen und nachvollziehen können. Und mir begegnet es ja auch immer mal wieder, dass ich Schüler habe oder kennenlerne, die haben schon sehr viel Unterrichtserfahrung, auch mit sehr vielen Trainern, auch bekannteren Trainern vielleicht. Und dann passiert es manchmal noch, dass ich denke, ah ja, dann bestimmte Dinge sind dann ja wahrscheinlich schon klar, wenn das und das alles schon passiert ist. Und dann merke ich aber, ja, da fehlt oder da müssen wir trotzdem noch mal einmal einen Blick auf die Basis werfen, weil die hilft ganz oft bei dann den Fragen, die auf mich zukommen. Warum funktioniert der fliegende Wechsel nicht oder was ist da das Problem? Und dann ist es immer wieder die Basis, wo ich denke, wurde die jetzt nicht, war die mal da und ist nicht mehr da oder wurde die gar nicht gearbeitet, dass wir dann wieder da ansetzen. Und dass ich dann aufbaue auf genau diese Basis und dass man ganz oder dass ich ganz oft merke, dass es dann noch Fragen gibt und Nachfragen zu bestimmten Dingen. Und dann hilft es natürlich, ein Umfeld zu haben, wo man diese Fragen stellen kann. Und da hatte jetzt auch eine Schülerin bei einer Aufgabe gesagt, ich bin jetzt verwirrt. Und dann habe ich das nochmal mit anderen Worten erklärt und selber nochmal vorgelaufen. Und ich war mir sehr sicher, dass die Schülerin das umsetzen kann. Und dann hat sie mir aber gesagt, dass sie, wenn sie ihr Pferd manchmal Dinge fragt, dass der sich dann zum Teil so ablenken lässt. So nach dem Motto, ach, ich gucke dann mal dahin und dahin, während sie noch überlegt. Und dass es dann dazu führt, dass sie verwirrt ist und dass es so einen Kreislauf gibt. Und dass wir darüber sprechen konnten, wie der Fokus gehalten wird. Und dann ist es ja ein Abzweig in der Ausbildungsskala, zu sagen, wie bringe ich denn die Aufmerksamkeit auch von Mensch und Reiter so zusammen, dass auch eine Hilfengebung vermittelt werden kann. Und dann ist es ja manchmal so, bin ich eher, wenn das Pferd mal ein Ohr nach rechts und links macht, sehr aufgeregt, kriege ich das überhaupt mit? Oder sage ich mal, hallo, hier, ich bin doch wieder da. Also wie gehe ich damit um? Und das hat ja auch etwas damit zu tun, dem Schüler Kompetenzen zu geben, wie er das arbeiten kann, dass das in Ordnung ist.
Ja. Aber bei dem, was du gerade sagst, da musst du manchmal zurück an die Basis gehen. Ich würde sagen, ich gehe ständig zurück an die Basis.
Ja, immer, immer.
Und das Interessante ist aber, dass Schüler da sehr unterschiedlich darauf reagieren und dass manche das Bedürfnis haben, sich eigentlich so zu entschuldigen, wenn man mit ihnen zurück an die Basis geht und sich dann ganz klein machen und sagen, boah, jetzt mache ich das schon so lange und ich habe das immer noch nicht verstanden. Als wäre das eine Kritik, zurück an die Basis zu gehen. Wo ich eigentlich den Eindruck habe, je weiter wir kommen, desto besser verstehen wir die Basis und können dann gegebenenfalls auch nochmal zurückgehen und an der Basis nacharbeiten. Vielleicht müssen wir beim nächsten Pferd an dem Punkt nicht so häufig zurückgehen, weil wir dann die Basis von Anfang an nochmal sorgfältiger aufbauen. Aber es ist ja keine Kritik. Also der Lernprozess funktioniert ja nicht so, dass man erstmal ganz sicher die Basis verstanden hat, bevor man irgendwas anderes macht, sondern man versteht die Basis ja mit der Zeit immer und immer besser.
Absolut. Ich habe ganz oft, dass ich denke, es beim letzten Mal, wo Bent im Sommer da war, habe ich gesagt, Bent, ich habe gerade ein Thema, da beschäftige ich mich wirklich wieder sehr intensiv mit. Und zwar Stellung und Biegung. Es ist ein so großes Thema wieder. Und dann ist es einfach so noch. Und das ist ja wirklich immer wieder. Und da eben zu merken, wie viele Dinge damit verstanden werden können und gefühlt und umgesetzt werden können. Dass es ganz oft daran wieder fehlt, um zu sagen, Stellung definiert ein Innen und Außen, das definiert innere und äußere Hilfen, abgesehen von dem, was im Pferdekörper noch passiert. Aber das wirklich zu verstehen und auch fühlbar zu machen für denjenigen, der mit dem Pferd arbeitet und sichtbar zu machen und die Erkenntnis zu haben, das geht ja jetzt viel leichter. Super. Ach so. Und oder zu merken, oh, das geht ja unterschiedlich auf beiden Händen, ich muss daran arbeiten oder das macht das und das. Und trotzdem kann ich dann wieder andere Punkte angehen, die in einem anderen Bereich der Ausbildungsskala liegen, aber es ist immer wieder dieses auf die Basis zurück und ein Verständnis dafür haben. Und deswegen ist es immer so witzig, dann zu sagen, wow, ist ja gerade das Thema. Und das Interessante ist, wenn man sich dann mit Kollegen unterhält, und sagt, ja, bei mir ist gerade Stellung wieder das Thema. Oh ja, das war ja gerade bei mir auch. Also da, wenn man sich eben mit anderen Trainern unterhält, die sind da so bei einem
Ja.
und sagen nicht, wieso, das ist doch die Basis. Nein, das ist totales Interesse daran und sagen, ja, und wie erklärst du das und was ist dir nochmal wichtig oder worauf achtest du? Und dass wir dadurch auch uns ja immer weiterbilden und Dinge lernen, für uns und für den Schüler Sachen besser zu erklären und auch fürs Pferd.
Also ich würde sagen, das Zulassen von Verwirrung und der Umgang von Verwirrung ist eigentlich ja, steuert ja gewissermaßen unseren Lernprozess.
Richtig, weil sonst wäre ja alles so fad. Es wäre ja dann so auch völlig unspektakulär und völlig, ja, das habe ich alles verstanden, das rauscht so durch. Aber man reibt sich ja an der Verwirrung, weil man denkt, wieso weiß ich das noch nicht? Vielleicht kann ich das noch nicht, wieso verstehe ich das vielleicht noch nicht? Man will ja das verstehen und das ist ja genau das. Ja, also das Thema ist wirklich toll. Wenn ihr da noch Gedanken zu habt, schreibt uns gerne. Wir haben uns sehr über eure Nachrichten gefreut und vor allen Dingen, dass wir nochmal darüber sprechen konnten, um das Thema aufzugreifen. Und ja, Katrin, ich würde jetzt so gerne hören, wie es denn war
Ja.
an deiner größten Veranstaltung, würde ich jetzt sagen.
Ja, also ich war letztes Wochenende am Samstag in Zeitz und dort war der Tag der Akademischen Reitkunst Ostdeutschland. Und da war ich zu Gast mit dem Stand von Academia und das war eine ganz, ganz großartige Veranstaltung. Ich durfte ja ganz viel nur genießen. Ich habe ein kleines bisschen was über Academia erzählt, aber ich war ja im Wesentlichen zu Gast und konnte das Programm verfolgen. Und es war ganz großartig. Also der Tag hat sich auf einer, ja, das wurde ausgerichtet auf einer ganz tollen, relativ neuen Anlage. Und es waren ungefähr 100 Leute da. Sie hatten eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern. Aufgrund der lokalen Verhältnisse waren sie etwas vorsichtig. Sie wollten die Anlage nicht überbelasten, gewissermaßen. Und es gab ein Tagesprogramm, wo eine Gruppe von Trainern im Prinzip illustriert hat, die Ausbildungsleiter der akademischen Reitkunst. Immer wieder in so einzelnen Punkten, von der Beziehungsarbeit zur Bodenarbeit, zur Longenarbeit und so weiter. Und das ging so eigentlich über den ganzen Tag. Es gab so ein paar Workshops, wo man aktiv teilnehmen konnte zu so Geschichten wie Ausrüstungsgegenstände, also Zäumung, Kappzaum, Gebisse und so weiter. Und ein zum Thema Freiarbeit. Und es war, ja, ein ganz, ganz großartiges Programm. Aus meiner Perspektive eine sehr harmonische Zusammenarbeit und ein sehr harmonisches Ineinanderfügen von allen Beteiligten. Ganz tolle Pferd-Reiter-Paare dabei. Und ja, mir hat super gut gefallen und ich war gerne da. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltung, so wie es geplant ist, auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Dann wahrscheinlich an einem anderen Ort. Es ist geplant, dass diese Veranstaltung wandert. Mhm. Und ja, und dann werde ich vielleicht nächstes Jahr auch wieder dabei sein.
Das ist total spannend und wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir da was wissen, dass wir das natürlich auch wieder teilen und euch schon Infos darüber geben. Ich würde da auch total gerne hin. Ich fand das so toll. Auch wir haben ja auf der Sommerakademie, wurde ja auch schon darüber gesprochen und ich fand das so toll, dass die Gruppe, waren ja auch einige dann da, noch darüber erzählt haben und sich auch darauf gefreut haben und natürlich mit einer gewissen Pferdedichte ja auch vertreten waren. Und das ist natürlich ein tolles Thema, so die Leiter der akademischen Ausbildung, die Ausbildungsskala, das sich anzuschauen und auch inspiriert zu werden, Sachen erklärt zu bekommen, selber auszuprobieren, ganz, ganz großartig. Mhm. Und Katrin, du hast gesagt, dass einige ja auch dabei waren, einige Trainer oder viele Trainer ja auch, waren das nicht sogar 11? Also es waren noch so eine hohe Anzahl, oder?
Ja, es waren viele Trainer dabei und jetzt hoffe ich kriege sie gerade alle zusammen. Oh, wow. Also eine der, ich sag jetzt mal, die ich am längsten kenne in der akademischen Reitkunst, die Christina Wienholz war da. Die Lisa Rosenthal war dabei. Dann die Jelle Gust war dabei und die Nicole Larivier, bei der auf der Anlage hat es auch stattgefunden. Die ist ja auch mit in der Ritterschaft. Und uiuiuiui.
Ich kann helfen. Noch ein paar.
Ja, hilf mir.
Ich kann helfen. Ich kann sagen, dass Sabine Wilbrand war dabei.
Ja.
Und Sandra Neumann. Dann war Christiane von Schmidt dabei. Christine Pistorius, Isa Krüger. Uta Weber?
Ja.
Lisa Schanz? Ramola Davis?
Romola, ja.
Romola. Schön. Also es waren einige dabei. Ich habe jetzt gerade nur geguckt, weil die Seite hat eine eigene Homepage auch, akademischereitkunstost.de.
Die Gruppe hat eine eigene Homepage.
Die Gruppe, ja. Und da könnt ihr nochmal gucken und vor allen Dingen sich nochmal informieren. Da steht auch natürlich noch was zu dem Tag. Mhm. Und auch auf Instagram könnt ihr schauen. Also richtig, richtig toll. Und ich finde, das ist eine so großartige Idee, solche Tage zu veranstalten. Und vor allen Dingen, wir haben das ja auch hier im norddeutschen Raum mit unserem Tag. Den haben wir nächstes Jahr ja auch schon wieder geplant. Und da ja auch einfach einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Und das ist toll, nochmal ins Gespräch zu kommen.
Ja, und was mir halt besonders gut gefallen hat, war, dass jeder einzelne Punkt eigentlich wieder so, also zum Beispiel Bodenarbeit hatte dann eine eigene Moderatorin. Und gleichzeitig sind zum Thema Bodenarbeit dann mehrere Pferdreiterinnenpaare mit in die Halle gekommen, dann als Beispiele, um die praktische Arbeit zu zeigen. Und so hat man sich also in den Gruppen immer wieder neu zusammengesetzt. Jedes Mal hat jemand anders moderiert und dann kamen jeweils die Pferde- und Reiterinnen oder Menschen eben mit in die Halle, die zu dem Thema gerade gut was zeigen konnten. Und wenn dann vielleicht mal ein Jungpferd dabei war, das das Ganze noch ein bisschen aufregend fand, dann konnte das so ein kleines bisschen mehr in den Hintergrund treten und sich mit an die Situation gewöhnen. Und dann hat einfach ein anderes Pferd, was gerade schon gut mitarbeiten konnte, die Illustration übernommen. Und das war ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, wo man dann eben auch sehen konnte, okay, auch jüngere Pferde, die noch nicht so erfahren waren, konnten dabei sein und konnten dann auch in der Arbeit zur Ruhe fallen. Es ging also nicht nur darum, perfekte Showpferde zu zeigen, sondern tatsächlich auch so in der Situation, mit der Situation zu arbeiten. Und dann ging es aber. Und eben bei einer fairen Arbeit zu bleiben, was ja immer besonders schön ist, wenn man das tatsächlich zeigen kann, dass man mit ein bisschen Geduld auch in aufregenden Situationen vielleicht doch zum Punkt kommen kann.
Sehr. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es da noch weitergeht. Und du hattest natürlich gerade schon Akademia angesprochen. Genau. Das heißt also, der Verein Akademia war auch vertreten durch dich.
Richtig, aber nicht nur durch mich. Fast alle Trainer waren im Akademia-Outfit unterwegs.
Wow.
Und haben die ganze Veranstaltung voll in das Zeichen von Akademia gestellt. Und die Christina war auch sehr engagiert, die hat dafür gesorgt, dass wir genug Gärten hatten, um an alle Gäste Holzgärten zu verschenken.
Das finde ich ganz toll.
Und ein bisschen was über den Verein zu erzählen.
Toll, also nicht nur der Verein durfte da sein und ausstellen, sondern du konntest nochmal was erzählen und es wurde auch noch sogar richtig das Ganze nach außen getragen. Das finde ich total schön, richtig toll.
Genau.
Super. Und wir hatten ja vorher... Ich glaube, letzte Woche ganz kurz drüber gesprochen, bei uns in Deutschland, ich weiß gar nicht, du hast es natürlich auch mitgekriegt, ist ja gerade wieder eine große Aufruhr aufgrund der No-Blood-Rule, die jetzt gerade gekippt werden soll in Bereichen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die sogenannte No-Blood-Rule besagt, dass sobald ein Pferd irgendwo am Körper blutet, im Sportbereich, dass sofort natürlich das Pferd aus dem jeweiligen Wettkampf rausgeholt wird. Und da ist jetzt gerade, wird das gerade gekippt.
Die FI möchte oder zieht in Erwägung, diese Regel abzuschaffen, auf Druck, wie ich gelesen habe, der Springreiter. Und ich habe auch schon gelesen, die FN, die Deutsche, positioniert sich dagegen. Und ich habe schon verschiedene Stellungnahmen dazu gelesen. In erster Linie kritisch, weil man sagt, das ist nicht vermittelbar. Und da gräbt sich quasi die FEI und der Reitsport das eigene Grab. Und Was ist dein Eindruck, Franzi?
Also ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, weil es sehr in meinem Umfeld geteilt wurde und jetzt nicht aktiv darüber so viel gesprochen wurde, aber dass es geteilt wurde und natürlich einige auch in ihrem Status darüber was erzählt haben und ich würde da gerne nochmal einen kleinen Beitrag zu empfehlen, einen kleinen Gedanken dazu und zwar von Julie von Bismarck und der Titel trägt, den kann man auch auf Facebook finden, Adieu großer Sport und sie nimmt da nochmal einmal zu Stellung und ich finde auch dadurch, dass man sie ja auch aus dem Sport kennt, ist das sehr klar ausgedrückt und was für sie das bedeutet, auch als Turnierteilnehmerin und dass sie eben letztendlich die Conclusio war, dass der Sport dadurch deine Daseinsberechtigung verliert und dass es dann, sie benennt es ganz klar, das ist kein Reiten, sondern Tierquälerei und dass man dann doch den Hut nehmen sollte und die Finger von den Pferden lässt. Und ich finde, dass es auf der einen Seite sehr mutig ist, weil sie natürlich aus der Szene kommt. Mhm. Und ich finde eben, dass es nochmal für uns alle, die gar nicht in dem Moment mit dem Turniersport an sich in Berührung kommen, nochmal sehr auf den Punkt bringt, wie sich auch die Menschen fühlen, die da gerne dran teilnehmen. Das ist ja auch ein Gedanke dazu und was das eben auch bedeutet und für unverantwortlich gehalten wird. Und ich habe für mich das jetzt auch nochmal gesagt, dass wir uns auch bei Akademia ja auch als Gegenposition darstellen gegen solche Dinge, also nicht gegen einzelne Personen, sondern wie zum Beispiel jetzt von der FII diese Aussage oder dass das etwas verharmlost werden soll, um eben auch ganz klar zu sagen, wir als Verein sehen das nicht so und wir unterstützen das nicht, genauso wie die FN sich dagegen positioniert.
Ja, also ich habe noch ein anderes Statement gelesen. Wir können vielleicht die verschiedenen Statements hier nachher verlinken. Mhm. Und zwar ein Statement von, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie die Dame hieß, Ruth Büchelmann auf Equestrian Worldwide auf der Homepage. Und da ist auch übrigens ein Link, wo man dann die FEI-Generalversammlung verfolgen kann am 7.11., wo das hier abgestimmt werden soll. Und sie differenziert das ein bisschen. Und zwar sagt sie, na, okay, was sind auch die Argumente der FEI? Und sagt dann eben, naja, die FEI würde ja eigentlich argumentieren, das sei differenzierter als bisher. Und das Pferd, wo dann also Blut zu sehen sei, würde dann ja von einem Tierarzt untersucht. Also es würde vielleicht sogar den Tierschutz erhöhen. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Aber ich kann natürlich verstehen, grundsätzlich könnte man ja im Extrem argumentieren, das Pferd hat einen Mückenstich und hat davon Blut am Körper und soll dann deswegen aus dem Wettbewerb ausgeschlossen werden. Ist das nicht eine völlige Überreaktion? Kann man ja jetzt sagen, jo, wäre es wegen einem Mückenstich, sollte keiner rausfliegen. Nur um ein Extrembeispiel zu nennen. Aber sie differenziert dann jetzt gerade eben insofern, als dass sie sagt, okay, aber was ist die Außenwirkung gerade dieses Schrittes? Und es ist ja de facto dann nicht so, dass es nur um Mückenstiche geht. Was ist die Außenwirkung dieses Schrittes? Und dass alleine die Idee, dass man diese Regel, die ja jetzt noch gar nicht so alt ist, glaube ich, dass man die jetzt in der Form lockern möchte, dass das eine katastrophale Außenwirkung hat auf die Öffentlichkeit und dass diejenigen, die das fordern, sich ja anscheinend überhaupt nicht darüber bewusst sind, in welcher Öffentlichkeit sie sich eigentlich bewegen und wie das öffentliche Verständnis und die öffentliche Sicht, also die der Nicht-Pferde-Involvierten, auf das ganze Geschehen ist. Und das heißt, einerseits haben wir natürlich Leute vom Fach, die sagen, wir brauchen endlich was, was wirklich greift, wir brauchen echte Veränderungen und wir müssen streng sein, damit sich hier was verbessert. Und dann haben wir die Leute, die vielleicht nicht ganz so genau hingucken, wo das hier aber wirklich einfach nur ein fatales Signal setzt, dass man diese Sache aufweichen will. Und ich sehe absolut überhaupt gar keine Notwendigkeit, solche Regeln aufzuweichen.
Nein, und es ist natürlich auch wiederum spannend, mit welchen Begründungen das kommt oder daherkommt. Und natürlich kann man dann auch dagegen argumentieren zum Mückenstich. Naja, es gibt ja auch sehr spitze Sporen. Da kann natürlich auch mal
passieren. Kann ja mal passieren. Ne?
Kann ja mal passieren. Das kann mal. Oder das Pferd klemmt sich die Zunge ein, das selbstständig. Das kann natürlich auch mal passieren. Ne? Das ist,
ja.
Ich bin nur total froh. Ich hatte jetzt gerade einen Unterricht in jüngster Zeit, wo meine Schülerin schon in der Halle war, die zweite, und dann nochmal abgestiegen ist und sagte, sie geht nochmal kurz raus. Ihr Pferd hatte sich irgendwie geschleckt mit der Zunge und da war Blut. Sie will da nochmal gucken. Und dann haben wir nochmal zusammengeschaut und sie hat dann nochmal umgewechselt auf Bodenarbeit und Kappzaum, dass wir es nochmal beobachten können. Und vermutlich hat das Pferd sich in dem Moment irgendwo auf die Zunge gebissen oder sonst irgendwas, während sie geführt hat. Und da bin ich total dankbar, dass ich so umsichtige Schüler habe, die das wahrnehmen und nicht einfach sagen, ist egal, und wir nochmal gemeinsam geguckt haben und beobachtet und angeschaut und Eventualitäten. Das ist ja aber etwas, natürlich kann ein Mückenstich dazu führen oder sonst irgendwas, aber es ist natürlich, was ist das für ein Bild nach außen, wenn an bestimmten Stellen, wo eben der Mensch einwirkt, wie in Schenkellage, wie am Maul, wenn es da blutet oder. Und da braucht man sich nur anschauen, mit welchen Methoden offen gesprochen wird. Jemand, der das immer schön wieder erklärt, ist Schockemöhle und Co. Sehr offensichtlich. Und da gibt es ja noch viel mehr. Das ist ja gar keine Frage. Das ist ja fast schon oldschool. Das olle Barren, das macht doch fast jeder jetzt so nach dem Motto. Aber dass wir da eben aufmerksam sind und das verfolgen und uns da auch engagieren, Sachen unterschreiben und unterstützen und sagen, da stehen wir nicht dafür und da sollte hoffentlich auch dagegen abgestimmt werden.
Ja, absolut. Aber ich denke, also nach dem, was ich mitbekommen habe, wird sich die FN dagegen aussprechen. Bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
Ja.
Habe auch durchaus schon solche Schlagzeilen gesehen hier. Schönen Gruß an die Kollegen oder an die Kollegin aus Österreich, an Anna Eichinger. Schafft sich der Reitsport jetzt selber ab, hat sie für ihren Podcast getitelt. Oder bald selber ab. Genau. Also das ist so ein bisschen der Tenor in mehreren Artikeln und Podcasts und sowas, die ich zu dem Thema schon verfolgt habe.
gut, dass da auch nochmal zur Kenntnis genommen wird. Und ja, da könnt ihr auch natürlich mal reinhören bei Anna Eichinger, einfach reiten.
Wir unterbrechen das Programm für eine Verkehrsmeldung.
Und in dem Moment war es auch jetzt gerade so, dass dein Bildschirm, also du wurdest auf einmal größer. Mit der Musik wurdest du bei mir rangezoomt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein sollte. Ich bin ja immer wieder begeistert aufgrund der Technik. Aber das hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen.
Das passiert, wenn eine aktuelle Meldung kommt,
Franzi. Alles klar. Carla Kolumna, sprechen Sie jetzt.
An alle Hörer da draußen. Wir haben eine weitere Aufnahme gestartet für diesen Podcast. Es ist ein wenig später als bei der letzten, denn wir haben Neuigkeiten und wir sind uns nicht so richtig sicher, ob wir drüber sprechen wollen.
Genau, also ihr seid ja alle schon auf dem Laufenden, dass die No Blood Rule teilweise in Disziplin gekippt wurde. Und es ist auch eine Dokumentation rausgekommen, nochmal über den Pferdesport ganz aktuell, findet ihr in der NDR Mediathek. Ich glaube, Pferde lieben oder quälen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal das, was jetzt natürlich gerade in diese ganze Debatte mit reinkommt. Und genau, und es geht jetzt darum, oder wir waren uns nicht einig, wie wir nochmal darüber sprechen wollen oder nicht. Und nur einfach mal als Info für euch. Es gibt weiterhin die Petition, die viele von euch ja schon unterschrieben und auch geteilt haben. Und da geht es eben darum, dass man das versucht, wieder aufrechtzuerhalten mit dem Protest. Und ihr habt ja vielleicht auch mitgekriegt, viele haben in ihren Podcasts darüber gesprochen, sind jetzt gerade auch aktiv in diesem Thema drin. Und Katrin und ich sitzen da so ein bisschen und sagen, ja, was soll man sagen? Was soll man noch sagen?
Also es sind viele kluge Dinge gesagt worden von verschiedenen Leuten, die wir auch kennen. Und jetzt kommt natürlich immer noch mal wieder ein bisschen neues Material aufs Feuer. Und die Frage ist so ein kleines bisschen, soll man dort seine Energie, seine Aufmerksamkeit hinrichten? Einerseits sehen wir natürlich die Notwendigkeit, dieses Thema nicht totzuschweigen und zu ignorieren. Andererseits haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, nicht unser Zirkus, wie du es eben ausgedrückt hast, Franzi.
Ja.
Aber wir kriegen ja alle was davon ab, auch im negativen Sinne. Und als Menschen, die Pferde halten, als Reiter, sind wir in dieser Gruppe in irgendeiner Form ja auch mit drin.
Sind wir, und natürlich, das merke ich ja auch, dass uns das ja auch bewegt, wenn man eben diese Bilder sieht, und Gründe, warum wir natürlich auch andere Wege gehen oder uns für andere Dinge entscheiden, liegt ja nicht daran, weil wir nicht mit Pferden auch erfolgreich sein wollen oder können, sondern eben, wie ist der Umgang und der Weg dahin. Und das ist ja ein öffentliches Bild, und wie auch Menschen darauf eingehen oder darauf reagieren, die nichts mit Pferden zu tun haben und das einordnen und sagen, was ist denn da bitte los? Das muss man doch verbieten. Irgendwann geht es uns alle was an, weil natürlich, wenn es dazu kommen sollte, dass Pferd, Reitsport oder Reiten verboten wird oder dass es besondere Auflagen gibt oder, dann sind wir spätestens da ja betroffen. Und da eben mehr hinzuschauen und zu sagen, okay, wie gehen wir damit um und wo beziehen wir natürlich immer wieder klar Position und sagen, es ist ja eigentlich schon verrückt, dass es eine No-Blood-Rule gibt. Also ich meine, jetzt stellen wir das mal vor, wir bringen die Kinder in den Kindergarten, da steht No-Blood-Rule. Bitte bringen Sie keine blutenden Kinder hierher. Also wenn man sich jetzt, bitte Eltern, schlagt eure Kinder nur so, dass sie nicht bluten. Wenn sie bluten, wir kriegen es mit, dann müsst ihr halt draußen warten für heute. Das ist ja auch nochmal ein Faktor. Das ist ja, wenn ein Pferd dann rausgenommen wird, dann kann es aber schon, wenn es dann nicht mehr blutet, bei der nächsten Disziplin wieder starten. Also es ist völlig irre. Und da eben sich Gedanken zu machen, dass wir schon so weit sind, das hast du vorhin einmal gesagt, wo sind wir eigentlich, dass wir über diese Sachen sprechen? Also wie steinzeitalterartig sind wir eigentlich damit? Ist verrückt. Ja. Ist verrückt einfach.
Ja, dass es halt tatsächlich sich jemand in der Öffentlichkeit hinstellt und das verteidigt. Also
dass es das überhaupt gibt, dass es da ein Argument für gibt, dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das so viele betrifft, dass ja auch viele sagen, ja, das ist in Ordnung, weil. Das ist verrückt, einfach nur. So. Und dem ist da nichts hinzuzufügen. Im Zweifelsfalle wendet euch. Wenn ihr davon betroffen seid, ist es immer besser, was zu sagen, als nicht zu sagen. Ich bin ganz stolz, fremd, also es steht mir gar nicht zu, stolz zu sein, aber wenn mir Schüler erzählen, wenn sie Sachen sehen und diejenigen ansprechen und sich da nicht stumm mitkriegen lassen und Missstände ansprechen im Stall, bei sich, wenn sie was sehen in anderen Stellen, dass sie den Mund aufmachen und ja. sagen, das ist nicht richtig hier, was ist hier los?
Ja. Natürlich am liebsten in Momenten, wo man die Chance hat, dass derjenige positiv drauf eingehen kann.
Ja, selbstverständlich.
Ja, das ist immer der Haken, wenn man Dinge dann so formuliert, dass der Gegenüber auch keine Chance mehr hat, irgendwie positiv zu reagieren. Aber ja. Zu dem Thema übrigens dann auch nochmal ein Update, weil wenn die Verbände sowas ja nicht hinkriegen, dann kann es ja passieren, dass Gesetzgebung ins Spiel kommt. Ne? Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir in Dänemark mit Academia jetzt in diesem Gesetzgebungsprozess mit drin sind. Da gibt es auch tatsächlich Updates. Nämlich wollten wir ja gerne eigentlich noch dabei mitwirken, die ersten Vorschläge zu den Gesetzesentwürfen zu erarbeiten, also direkt gehört zu werden, bevor es Gesetzesentwürfe gibt. Dafür waren wir leider nicht mehr rechtzeitig genug. Dafür kamen unsere Eingaben zu spät, dafür haben wir uns zu spät gemeldet quasi bei den entsprechenden Gremien. Das war aber nach außen hin auch nicht so transparent. Aber da ist Academia jetzt zumindest eingebunden, Feedback zu geben. Wenn die Gesetzentwürfe vorgelegt werden, die ersten Male, dann können nämlich Fachverbände Stellung nehmen. Und da wird Academia Dänemark dann mit eingebunden sein. Und ich sage mal so, mit dem, was die großen Verbände da gerade betreiben, mit der Blood Rule und so weiter, treiben sie Gesetzesvorhaben gewaltig voran, denke ich.
Ich denke auch, dass das ja. ein Faktor ist, ja.
Ich denke, vor kurzem hätte ich noch gesagt, in Deutschland ist da noch ein weiter Weg, bis das denkbar wird, dass es dort auch Gesetzesvorhaben gibt, weil die Lobby so stark ist. Aber was man PR-mäßig gerade anrichtet, auf internationaler Ebene, selbst wenn die FN, die deutsche FN, sich dagegen gestellt hat, diese Blood Rule zu lockern, steigert trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesetzesvorhaben dann kommen.
Ja, ja, und dann schauen wir mal, was dann das eben dann... Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Genau, was das für uns bedeutet, alle, die wir am Ende sagen, ja, wieso, ich hab das, mach das doch nicht. Ja, genau, das ist auch so. Und das soll natürlich auch so bleiben. Aber was eben das ausmacht, wie wir davon betroffen werden. Und da eben jetzt frühzeitig zu sagen, Leute, verändert was. Und dass es da von den Verbänden deutlich mehr eine Stimme gibt, zu sagen, das gibt es hier bei uns nicht. Und das ist schon im Kleinsten so, dass es Missstände im Kleinsten schon gibt, dass man sagt, nein, das gibt es hier nicht.
Ja.
Ja. So viel zu diesem Thema. Und wie gesagt, ihr könnt, falls es euch interessiert, könnt ihr gucken, ist jetzt eben in der Mediathek Reitsport zwischen Lieben und Quälen. Besser kann man es ja wohl nicht formulieren.
Mhm.
Findet ihr in der NDR Mediathek. Und genau, und das auch den Link für die Petition Save the No Blood Rule stellen wir euch auch mit rein. Da könnt ihr euch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, nochmal eure Unterschrift leisten. Ist nicht schwierig, geht ganz schnell.
Genau.
Mhm.
Super. Soweit zur aktuellen Stunde?
Ja, yep. Soweit zur aktuellen Stunde.
Okay, danke für heute.
Ja, genau. Das ist schon eine spannende Sache. Und Katrin, wo warst du dann noch unterwegs? Ich habe dich ja kaum ans Telefon gekriegt. Man sagte mir in Dänemark, du wärst abkömmlich.
Ja, ich bin nach Berlin gefahren wieder.
Ja.
Und habe mich in der Staatsbibliothek eingeschlossen.
Ich sehe dich übrigens wie mit so einem Mantel um die Ecke rauschen. Ich habe nämlich, da komme ich gleich noch zu, in jüngster Zeit ein genau solches Bild bekommen, wie es aussieht, wenn man mit so einem Mantel mit aufgestelltem Kragen sich in Räumlichkeiten bewegt. Erzähle ich gleich noch was zu. Aber so habe ich dich gerade im Blick. Und natürlich, du hast so einen Kronleuchter in der Hand, so einen Kerzenhalter.
Ich glaube, ich muss dir mal ein Bild aus der Staatsbibliothek schicken. Bitte. Das ist schon eher Hightech heutzutage. Ja. Aber Kronleuchter darf man da, also so Kerzenleuchter darf man da.
Du meinst offenes Feuer mit Papier darf man nicht mitnehmen? Komisch.
Nee. Und Kinder offensichtlich eigentlich auch nicht. Aber naja. Oh,
wow. Okay. Ja, okay. Das heißt aber, du warst unterwegs und hast in der Staatsbibliothek wieder geforscht. Und zwar, wahrscheinlich, ging es wieder um Steinbrecht?
Ja, es ging wieder um Steinbrecht und Plitzner natürlich. Mhm. Genau. Und ich habe ganz spannende Sachen gefunden. Ich hatte einen Originalbrief von Plitzner in der Hand
zum Beispiel. Krass. Oh, krass.
Ja. Ja. Und ich kann schon mal sagen, also seit dem Steinbrecht-Projekt sind meine Süterlin-Kenntnisse deutlich besser geworden. Mit etwas Mühe kann ich jetzt Süterlin lesen. Und genau, habe diesen Brief auch entziffert und habe diverse Bücher gescannt, um sie dann zu Hause auswerten zu können. Denn die durfte man natürlich zum Großteil nicht ausleihen. Und das sind natürlich wertvolle alte Originalexemplare.
Na klar, na
klar. Die konnte ich nur in den Lesesaal bestellen. Ja, genau.
Und ich bin ja immer so neugierig. Gibt es eine für dich neue Erkenntnis in irgendeinem Bereich? Irgendwas, was du für dich neu oder ein kleines Sneak Peek oder irgendwas, was du vielleicht teilen kannst?
Peak. Ja, ja, wir können auf einen Themenbereich gerne ein bisschen eingehen, weil der ja auch immer wieder heiß diskutiert wird in verschiedenen Zusammenhängen. Und da bin ich tatsächlich drüber gestolpert und habe dann ein kleines bisschen mehr nachgeforscht. Und das ist das Thema Reithalfter. Mhm. Reithalfter, um das ganz klar zu machen, ist halt das Teil, was man zusätzlich zu dem Genickstück einer Trense oder einer Kandare separat an die Zäumung dran bastelt, was dann einen Nasenriemen trägt. Ne? Also wir können natürlich einfach in so ein Kandarrenkopfstück durch die Seitenteile, durch die Backenriemen so einen Nasenriemen durchziehen. Das ist kein Reithalfter, das ist dann nur ein Nasenriemen. Oder man kann den Nasenriemen eben separat nochmal an einen Genickriemen festmachen und
zusätzlich drauf. Du meinst jetzt so zum Beispiel das hannoversche Reithalfter, das mexikanische Reithalfter,
gibt's ja alle möglichen. Reithalfter, genau. Und mir ist aufgefallen, als wir das Gymnasium des Pferdes durchgearbeitet haben, da hab ich ja die Textunterschiede zwischen den verschiedenen Versionen angeschaut. Und dann ist mir an einer Stelle aufgefallen, dass da im Text steht, dass man zum Anreiten doch nur die einfache Arbeitstrense benutzen soll, ohne weitere Hilfsmittel. Und dann kam nämlich ein Unterschied. In der Plinzner-Version steht drin, ohne weitere Hilfsmittel. Und in der Heidebreck-Version steht drin, ohne weitere Hilfsmittel als die Reithalfter. Jetzt muss man dazu sagen, das Reithalfter, der Halfter oder die Halfter, das ist tatsächlich ein Wort, was in allen grammatischen Geschlechtern vorkam damals. Also Heidebreck ergänzt in diesen Text hinein, dass die Reithalfter natürlich ein völlig normales Hilfsmittel sind, was man gerne benutzen soll zum Anreiten. Und dann habe ich mich doch darüber gewundert. Und dann habe ich geguckt, kommt denn der Begriff Reithalfter in dem ganzen Text ansonsten vor? Und habe festgestellt, nur in einer Fußnote. In einer Fußnote, wo Steinbrecht dann also schreibt, dass sein Lehrer Seger überhaupt das Reithalfter erfunden hätte und dass er selber aber das Reithalfter gar nicht so gerne einsetzt, sondern lieber auf den Kappzaum zurückgreift. Mhm. Und ansonsten wird Reithalfter nicht thematisiert. Heidebreck findet das Reithalfter aber völlig normal und Plinzner hat ja erfreulicherweise sehr, sehr viel geschrieben. Und deswegen können wir nachvollziehen, was Plinzners Haltung zu Reithalftern war. Plinzner findet Reithalfter total großartig und hat aber offensichtlich an dieser Stelle am Text des Gymnasiums nicht rummanipuliert, sondern hat einfach wirklich das übernommen, was Steinbrecht geschrieben hat und hat nicht gesagt, was er selber nämlich empfohlen hat, dass man doch bitte grundsätzlich einen Reithalfter draufschnallen soll. Und dann hat mich natürlich interessiert, wie alt ist denn diese Idee mit dem Reithalfter? Weil Steinbrecht schreibt ja, sein Lehrer Seger hätte das Reithalfter erfunden. Und das ist aber der einzige Hinweis darauf, dass Seger das erfunden haben soll. Das hat sich im Internet inzwischen schon weit verbreitet. Alle schreiben, Seger hätte das Reithalfter erfunden. Und dann habe ich geguckt, ob es denn irgendwelche Hinweise darauf gibt in Segers Schriften. Und Sega hat tatsächlich eine Art, wir würden es einen Nasenriemen nennen, er nennt es Maulriemen, erfunden. Der ähnelt aber nicht wirklich den Reithalftern. Aber Sega ist ja ein Schüler von Max von Weyrother. Und es gibt noch andere Schüler von Max von Weyrother. Und die alle haben sich irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Reithalfter dann auch auseinandergesetzt. Irgendwas, was in die Richtung geht. Und zwar derjenige, der es zum ersten Mal dokumentiert und empfiehlt und dann auch in Anspruch nimmt, dass es von ihm ausgegangen ist, dieser Trend, der sagt, ich habe das also auch anderen Leuten empfohlen und die haben das übernommen, das ist der Boris von Oeynhausen. Der ist also auch ein Schüler von Max von Weyrother. Und er beschreibt das Reithalfter, also das, was man später hannoversches Reithalfter nennt, macht auch ein Bild davon in seinem Buch und schreibt dann daneben, oder in den Text zu diesem Bild schreibt er dann, dass er also einen Nasenriemen mit einem eigenen Backenstück versieht und das unter das Kopfstück der Trense zieht. Dann schreibt er, man könnte Reithalfter sagen. Also offensichtlich gab es vorher keinen Begriff dafür. Ne? Genau, und dann verbreitet sich das von dort aus sehr, sehr schnell. Und zwar ja dann auch in der Kavallerie. Und das verbreitet sich also wie ein Lauffeuer, sodass es 1982 auch schon dann in der Reitvorschrift steht. Also der Boris von Oeynhausen, das ist Anfang der 50er Jahre, 1850er Jahre. Und dann geht es sehr, sehr rasant. Es verbreitet sich sehr stark, kommt dann mit in die Reitvorschrift und wird dann überall gebräuchlich, wird eben in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts auch an der Reitschule in Hannover gebräuchlich. Und deswegen heißt es wahrscheinlich hannoversches Reithalfter, weil es da dann sehr üblich war. Und in dem Buch von Boris von Oeynhausen ist die Abbildung von diesem Reithalfter direkt neben einer Abbildung von einem ganz genauso verschnallten Kappzaum. Und der also auch unterhalb der Trense verschnallt ist. Ach. Und der Verdacht liegt also nahe, dass Max von Weyrother hat leider nicht so fürchterlich viele Schriften hinterlassen, aber der hat immer mal wieder darüber gesprochen, ja, was man denn machen kann, wenn man es ein bisschen eilig hat in der Ausbildung. Ne? Wenn der Bereiter also nicht ganz so viel Zeit hat, wie er gerne hätte und mit mehr Geduld wäre natürlich alles schöner möglich, aber ansonsten, und dann kommen so ein bisschen Hinweise zum Thema Ausrüstung. Und da ist also mein Verdacht, Max von Weyrother war in Wien und da hat man immer damals als erste Zäumung den Kappzaum gehabt. Und dann hat man also dann auch die Trense dazugenommen und so weiter und so fort. Und mein Verdacht ist, wenn man nicht erst den Kappzaum nimmt, sondern direkt Kappzaum und Trense kombiniert, dann kann man wahrscheinlich entdecken, dass man, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, erst die Hilfen am Gebiss mit Kappzaum noch beizubringen, sondern einfach das Gebiss einschnallt, Zügel reinmacht, dass das Pferd auch diese Hilfen relativ widerstandslos annimmt, wenn man das Maul schließt mit einem Reithalfter oder eben mit einem Kappzaum, der eng genug verschnallt ist. Und das spart in Anführungszeichen natürlich Zeit. Also der Vorteil vom Reithalfter ist ja, dass das Pferd nicht den Unterkiefer isoliert bewegt und zur Seite schieben kann und das Maul sperrt und so weiter, sondern wenn das Pferd dem Einfluss des Gebisses ausweicht mit dem Maul, dann folgt der Oberkiefer, also der Schädel, mit.
Klar.
Und das funktioniert halt, wenn man einen Riemen um das Maul schließt. Und da hat man wahrscheinlich in dem Bemühen abzukürzen anfangs einen Kappzaum genommen, hat dann entdeckt, ach, wir können die Sache mit dem Kappzaum komplett überspringen. Dann brauchen wir auch keine Ringe mehr, ist auch billiger. Und dann nehmen wir halt das, wir nennen das jetzt mal Reithalfter. Und dann wird natürlich genau das auch ausführlicher diskutiert. Also bei der Kavallerie hat man sich eben nicht so viel Zeit genommen, irgendwie erst elendlange mit dem Kappzaum rumzuwurschteln, sondern dann hat man solche Methoden natürlich dankbar angenommen. Und daher stammt das Reithalfter.
Okay. Gibt es denn Hinweise über die Zwei-Finger-Regel?
Ja.
Ja?
Es wird von Anfang an betont, dass man es nicht zu fest zuknallen soll. Also es gibt nicht die Zwei-Finger-Regel, aber es steht an mehreren Stellen, dass das Pferd noch kauen können muss. Und Plinzner selber schreibt, man kann keine allgemeine Regel vorgeben, weil die Pferde unterschiedlich sind.
Klar.
Ja. Und ich denke, gerade wenn man noch an das hannoversche Reithalfter denkt, da ist es tatsächlich auch ja ein bisschen schwierig. Es ist ja heute relativ ungebräuchlich. Also das hannoversche ist ja das, wo eben der Kinnriemen unterhalb des Gebisses geschlossen wird. Und gleichzeitig soll der Nasenriemen relativ weit oberhalb der Nüstern liegen. Und das ist bei manchen Pferden ein fast unmöglicher Kompromiss. Also das ist bei manchen Pferden schlicht nicht möglich, das irgendwie in einer vernünftigen Weise zu lösen. Aber gerade beim hannoverschen Reithalfter erklärt das schon, dass man vielleicht schon mal sehr unterschiedlich locker oder eng verschnallte Reithalfter hat, wenn man versucht, beide Bedingungen zu erfüllen und nicht das Gebiss im Maul hochziehen möchte und solche Geschichten. Ja. Also Zweifingerregel habe ich noch nicht erwähnt gefunden, aber ausdrücklich den Hinweis, dass man es nicht zu eng schnallen darf.
Ja, das ist ja auch immer, wir brauchen ja auch immer genaue Regeln und mit der Zwei-Finger-Regel ist es ja auch so beschrieben und da ja auch immer nochmal zu erwähnen, nicht nebeneinander auf der Nase, sondern ja hochkant zur Nase gestapelt und so weiter und so fort. Das ist ja aber auch etwas, was ganz oft aus Unwissenheit und auch dann wieder aus falschen Vorbildern anders verstanden wird. Und da eben auch nochmal zu sagen, okay, warum wurde es eigentlich erfunden? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe die ganze Zeit eine Zeichnung im Kopf, die gerade das Thema sehr beschreibt. Was ist der Unterschied zwischen einem Kopfstück mit Reithalfter oder ohne Reithalfter? Wie dann das Pferd sich in Gänsefüßchen entziehen kann oder sich auch lösen kann, selber helfen kann, wenn die Hand eben stark einwirkt. Und wie ich damit eben ja arbeiten kann. Ja.
Und das Ziel, wenn wir es jetzt mal positiv formulieren wollen, also was ist da sinnvoll an der Sache, dass das Pferd nicht lernen soll, mit dem Unterkiefer isoliert auszuweichen und das Maul zu sperren, sondern die Hilfe so anzunehmen, dass der Kopf eben mitgenommen wird. Aber das kann man positiv und negativ formulieren, ne? Man kann auch sagen, das Pferd ist dann gezwungen, das zu tun. Und von Schutz des Pferdes oder sogar Schutz des Maules des Pferdes durch das Reithalfter ist damals nicht die Rede. Das ist ja was später gerne dann als Argument genommen worden ist. Ja, das Reithalfter schont quasi noch das Pferd. Nein.
Nein. Einfach nein.
In diesem Zusammenhang nicht. Man kann es sicherlich vernünftig einsetzen. Das möchte ich nicht bestreiten. Und mit Vorteil einsetzen. Aber es schont nicht wirklich das Pferd.
Das ist ja auch der Punkt. Wir haben um eine kleine, weil du hast dich jetzt gerade so schön über das Reithalfter ausgelassen und deine Erfahrung jetzt in der Staatsbibliothek.
Ja.
Wir hatten ja, Tanja und ich hatten ja am Freitag wieder einen weiteren Themenabend. Wir haben ja uns gesagt, wie wollen wir uns die kalte, nasse, dunkle Jahreszeit versüßen, indem wir möglichst viele Menschen einladen können zu unseren Themenabenden, die wir jetzt auf Kingsmoor Manor, also in Königsmoor veranstalten. Und wir hatten unseren ersten Teil, ging es über das Thema Hand, die Hilfen, also Sekundärhilfen ist unser Thema über den Winter. Und da ging es um das Thema Hand. Und jetzt hatten wir das Thema Gebisse und Zäumung. Deswegen musste ich schon ein paar Mal so nickend und habe mich sehr gefreut, weil das natürlich gerade uns sehr beschäftigt hat. Und auch da ein Verständnis zu entwickeln, wie alt, seit wann benutzen wir Gebisse, seit wann gibt es verschiedene Gebisse, welche Gebisse wurden entwickelt, wofür eigentlich. Und dann entsprechend natürlich auch, welche Zäumungen gibt es und warum gibt es sie? Und wir hatten dann noch eben einen Pferdeschädel und da haben wir nachgespielt, wie das ist, wenn man selber die Hand reinsteckt von hinten und dann die Zunge nachspielt. Und wo wir viele gedacht haben, welche Gebisse sie bevorzugen würden und welche Gebisse dann tatsächlich nur von der Hand alleine als angenehm empfunden wurde. Und das war ganz erstaunlich, wie viele eben dann doch das etwas schwerere Stangengebiss als angenehm empfunden haben, was die Ruhe angeht, aber auch das Tragegefühl. Und wir reden ja nur von der Hand, das Pferd trägt es auf der Zunge.
Ja.
Und dass wir auch nochmal mit einigen Mythen aufräumen konnten und auch nochmal ein paar Dinge klarstellen konnten, dass zum Beispiel gebrochene Gebisse den Gaumen nur dann berühren, wenn sie unpassend sind. Das heißt, wenn sie meistens zu groß sind, da gibt es Untersuchungen zu von einer Studie von 2009. Und was aber viel schlimmer ist, also das, was das Gegenteil nämlich passiert, nämlich dass die Zunge sehr schnell abgequetscht wird. Mhm. Und das ist das, was wir dann eben mit blauen Zungen wahrnehmen. Das ist also nicht das Anschlagen an den Gaumen oben, sondern eben, dass die Zunge abgedrückt wird. Und wir haben diverse Aufnahmen gehabt. In dem Abend haben wir einen speziellen gehabt, nämlich wie das gebrochene Gebiss eigentlich im Gaumen liegt oder im Maul liegt. Und das ist meistens schief. Das lag früher noch daran, dass die gebrochenen Gebisse, die Mundstücke unterschiedlich lang waren. Mhm. Und jetzt haben sie wurde das angepasst. Nichtsdestotrotz sortiert sich das Pferd, wenn es kann, das gebrochene Gebiss immer zu einer Seite rüber. Das heißt, es liegt schief im Maul. Und das ist ja an sich schon eine Herausforderung für uns, dann damit umzugehen. Und wir hatten, da Tanja sich ihres doppelt gebrochenen Gebisses schon vor Jahrzehnten gefühlt entledigt hatte, ich nie eins besessen hatte, haben wir natürlich das auch in der Theorie noch durchgesprochen, wie diese Gebisse dann eben wirken können, dass es da eben für das Pferd noch weniger eine Chance gibt, sich zu helfen. Mhm. Und dass Tanja eben auch nochmal darüber gesprochen hat, über das fragile und sehr feine Zungenbein. Mhm. Und dass das Pferd eben das Gebiss über die Zunge eben trägt. Und wenn das eben ein dauerhafter Zug ist oder das Maul durch ein eben Kopfstück zugemacht wird, durch einen Reithalfter, und dann noch ein entsprechender Druck im Maul steht, was sogar im schlimmsten Falle für Spastiken ausgelöst werden können, dass dieses Zunge versuchen, sich zu lösen, rauszustrecken, Zungenfehler, wie auch immer. Ich würde sagen, das sind eher Zungenhilferufe, aber was es eben bedeutet für das Pferd und im wahrsten Sinne des Wortes die Pferde mundtot zu machen und dass wir da immer alle selber überprüfen müssen. Wir hatten dann noch Federwagen da, um mal zu messen, wie jeder so das wahrnimmt, wie viel Zug er hat und wie wenig, und dass wir das aber immer von einem Zug, was wir haben, aufs Pferdemaul mal 1,5 bis 4-fach rechnen müssen, je nachdem, was für ein Gebiss und wie groß ist die Ringgröße und so weiter und so fort. Plus, dass es ja noch pro Seite gerechnet werden muss.
Ja.
Und das ist eben ganz interessant, sich das bewusst zu machen, was das bedeutet und dass eben wir da ganz achtsam sein sollten und das auch beim gebisslosen Reiten, ob jetzt nur über den Kappzaum, über das Bosal oder, dass es da auch auf den Pferdeschädel extreme Einwirkungen hat, auf den Nasenrücken, der sehr fragil ist. Es gibt zwei extreme Nerven, die daraus treten, die nicht nur am Nasenrücken, die gehören alle zu dem Trigeminusnerv, sondern auch eben weiter unten Richtung Lade. Und wenn zum Beispiel ein Kappzaum zu tief verschnallt ist, was das eben bedeutet für diese Nervenbahnen. Das Gleiche gilt auch für zu hoch. Wir müssen lernen, da richtig einzuschätzen. Und du hast es eben gesagt, dass es so wichtig ist, sich das Pferd individuell anzugucken. Wie ist die Maul, wie groß ist tatsächlich das Maul? Maulspalte mal, wie ist es in der, wie dick ist die Zunge? Wie viel Platz habe ich zum Gaumen nach oben? Und so weiter. Und nochmal, das Maul ist nicht dafür gemacht, dass ein Gebiss darin liegt. Dieser Platz ist für die Zunge. Und deswegen müssen wir uns das ganz genau angucken, was für ein Gebiss wir benutzen.
Ja, aber auch wie das komplette andere Zäumungsgerät. Ne? Also ich finde das ganz spannend, da auch zu gucken, auch bei der Entwicklung der Reithaft, also jetzt rein historisch schon, wo das so alles herkommt. Ne? Also ursprünglich die ältesten Sachen, die ich finden kann, ja, der Hinweis, der Kappzaum soll irgendwie 2 Finger breit unterm Jochbein liegen.
Gesichtsleiste, ne? Sonst wäre es falsch. Ja,
ja. Und dann kommt aber kurz darauf ein Hinweis, nee, also gerne ein bisschen tiefer. Da vermute ich, da hat jemand die Erfahrung gemacht, dass der Kappzaum also auch mit den Kanten des Oberkiefers der Zähne gestört hat. Dann wurde es tiefer gelegt. Dann kommt der Hinweis, ja gut, aber dann wird unter Umständen, wenn man das also mit der Trense kombiniert, dann wird der Maulwinkel unter Umständen eingeklemmt zwischen dem Gebiss und dem Kappzaum, der also etwas tiefer sitzt, aber immer noch über dem Gebiss. Dann der Gedanke, den Kappzaum unterhalb des Gebisses zu verschnallen, damit das nicht passieren kann. Ja. Und dann einerseits solche Argumente von, man möchte Verletzungen vermeiden, andererseits auch solche Argumente von, ja, aber wenn man es höher verschnallt, dann hat das Pferd immer noch es leichter, wenn es sich gegen den Einfluss des Gebisses wehrt. Dann kann es nämlich besser das Maul aufsperren.
Hm.
Und da ist also auch sehr früh ein Bewusstsein dafür da, wo wir wieder Thema Reithalfter auch, ne, dass das Pferd ja dem schmerzhaften Einfluss des Gewisses ausweicht. Also das wird auch so benannt. Und dass das ja dann ein Vorteil ist, wenn man einen Reithalfter drauf hat, weil dann folgt eben der Vorderkiefer, wird es dann genannt, also der Oberkiefer, der Schädel, der folgt dann mit, weil im Maul tut es ja weh. Da möchte ich ja nicht sagen, dass es da auch einige Leute gab, die da durchaus empfindlich und vorsichtig mit umgegangen sind, aber schon die Erfinder und die ersten Leute, die also das propagieren, dass man es doch einsetzen soll, sind sich sehr wohl bewusst, dass da mit Schmerzreizen gearbeitet wird. Nur hat man das damals vielerorts halt nicht so eng gesehen. Ja, ist halt ein Schmerzreiz, setzen wir halt zu unserem Vorteil ein. Gut, Thema beendet sozusagen. Ne? Und dann gab es eben unterschiedlich tierliebe Vertreter der Zunft.
Du hast ja vorhin einmal gesagt, Steinbrecht hat das so nicht verwendet oder wenig verwendet oder hat das gar nicht so beschrieben.
Ja, also ich will jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, Steinbrecht hat gar keine Reithalfter verwendet, aber er hat sie zumindest nicht systematisch verwendet, beziehungsweise er schreibt davon im Gymnasium nichts. Er erwähnt selber, dass Reithalfter eben nur in einer Fußnote, dass sein Lehrer Louis Seger das Hannoversche angeblich erfunden habe. Auf jeden Fall hat er es wohl benutzt. Also die Sache mit der Erfindung, wie gesagt, die stelle ich in Zweifel. Mhm. Der hat es wohl benutzt, aber Steinbrecht sagt selber, er bevorzugt den Kappzaum.
Ah ja. Mhm. Ja. Ja.
Und ja. Auf dem Bild, was es von ihm gibt, zu Pferde, ist auch kein Reithalfter drauf. Und das ist zu der Zeit also auch noch ganz lange so, wenn man sich das anschaut, auf Fotografien oder auf Darstellungen, dass ganz häufig gar kein Nasenriemen zu sehen ist im 19. Jahrhundert. Und das kann aber durchaus damit zu tun haben, dass man also in England keinen Nasenriemen eingesetzt hat. Und es gab ja diese große Mode mit den Vollblütern und so weiter, dass die da vielleicht auch ein bisschen aus der Mode gekommen sind, die Nasenriemen insgesamt. Und dann hat es aber eben mit den Reithalftern doch wieder Einzug genommen, vermehrt. Und in der Kavallerie wurde es dann einfach zum Normalen, dass man eben Reithalfter draufgetan hat.
Ja, ich finde, es ist halt interessant, wie sich Sachen entwickeln. Und es gibt ja auch in dem Buch Reiten auf Kandare von Bent ja auch eben nochmal die Aussage, dass es eine große Sammlung gab von wie viel tausenden Kandaren. Und dass es aber natürlich das ein oder andere auch recht fragwürdig war, so was man da so verwendet hat. Und dass man da eben sagen muss, ja, das ist natürlich nicht der Gedanke gewesen. Aber es hat sich ja auch immer irgendwas weiterentwickelt und sich versucht, das sehen wir auch heute, wenn wir daran denken, was sich so versucht, wie man sich immer wieder versucht zu optimieren und was es da alles gibt. Und ich glaube, dass wir in unserer ganzen Idee immer wieder schauen, ja, was ist denn für uns oder unser Pferd ganz gut? Und das finde ich eben, dass viele, viele Freizeitreiter sich so gut reflektieren können und einschätzen und sagen, was ist denn für mich gut oder was probiere ich aus? Mhm. Und das ist ja wichtig, ne? Dass man das ein bisschen verstehen kann für sich selber.
Ja. Aber ich denke, es gibt aber schon ein bisschen weniger Toleranz zunehmend, was Pragmatismus angeht, so nach dem Motto, ja, dann tut es halt mal weh.
Ja.
Aber wenn es halt funktioniert, ne? Ich denke, das ist das, wo wir häufig noch so ein bisschen herkommen und da entsteht aber eben doch immer mehr Aufmerksamkeit darauf, dass diese Art von Pragmatismus vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist.
Nein, weil wie wir schon das immer festgestellt haben, dass wir Zeit schön verbringen wollen, wir müssen jetzt nicht aktuell mit den Pferden in den Krieg und da brauchen wir nicht auf Geschwindigkeit gehen, sondern letztendlich auf unsere eigene Wissens- und Lernreise und da eben zu gucken, wie kann ich denn was lernen, mit was und wie kann ich die Zeit eben auch natürlich sinnvoll nutzen? Und ich habe bis jetzt wenig Erfahrung gemacht, wenn ich mit Trainern spreche oder auch mit Freizeitreitern, die mir oder auch tatsächlich mit Turnier- oder Sportreitern, die wirklich guten, die sagen, ja, hat ja auch nur 10 Jahre gedauert und jetzt habe ich das ganz toll. Und da ist bei den meisten nicht die Aussage als erstes, das ging super schnell. Das war ja toll, wie schnell das ging hier. 2 Jahre, hohe Schule, toll. Sondern, dass es eher darum geht, dass die Zeit es mit sich bringt und ganz viele Dinge auch über die Zeit zu lösen sind. Also ich habe wirklich noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja, das ist ja jetzt aber auch, guck dir die Piaf an. Das ist ja wirklich wunderschön, aber wie gesagt, hat 5 Jahre gedauert. Schwierig. Oder 10 oder 5. Also das so ein bisschen in Relation zu sehen. Und wir kriegen nun mal alles immer mehr auf, unserem Konsum auf Schnell- und Fastfood. Es gibt Aufstände, wenn es die eine Margarine nicht im Supermarkt gibt, weil die ausverkauft ist. Also dass wir uns immer mal Gedanken machen, was wollen wir eigentlich? Ja. Und ich kenne auch welche, wenn schnell gehen muss, dann hol dir doch einfach was weit ausgebildet ist. Das kann man fast nicht bezahlen, aber mach doch. So. Ja. Deswegen ist es interessant, sich die Zeit doch selber zu geben und dem Pferd sowieso.
Ja. Übrigens ist mir gerade noch eine Einschränkung aufgefallen. Ich habe ja eben eine Aussage getroffen, die klang nach nie und immer. Und das ist ja, da bin ich ja mal vorsichtig, weil ich gesagt habe, das Reithalfter ist nicht da, um das Pferdemaul zu schützen. Oder kann so nicht funktionieren. Mit einer Einschränkung natürlich. Bei jungen Pferden, wo man riskiert, dass schon mal das Gebiss ins Maul gezogen wird, seitlich. Davor kann das Reithalfter natürlich, da kann es zu beitragen, dass es nicht passiert. Und insofern kann es natürlich schützen. Aber ja. Genau, mit dieser Einschränkung würde ich doch relativ dabei bleiben.
Ja. Richtig, das ist dann auf jeden Fall etwas, wo wir immer wieder lernen können und uns weiterbilden können. Ich bin richtig gespannt. Hast du denn noch in nächster Zeit einen Besuch geplant in der Staatsbibliothek oder bist du jetzt erstmal für dieses Jahr vollgepackt genug?
Also Bücher brauche ich aktuell nach meiner Kenntnis keine mehr von dort. Aber ich bin gespannt, wie viel ich noch nachrecherchieren möchte und muss. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Das ganze Thema.
Absolut.
Und ich bin fleißig am Schreiben.
Ich bin richtig gespannt, wie es da weitergeht. Und vielleicht hast du ja auch, wie jetzt zum Beispiel mit dem Thema Reithalfter, was für uns alle ja nochmal interessant ist und uns ja auch manchmal eine Grundlage gibt zum Argumentieren, wenn so Sachen nachgefragt werden. Oder auch zum Weiterfragen und was es da vielleicht noch so wichtige oder für interessante Dinge gibt, über die wir dann sprechen können. Das ist natürlich hervorragend. Ja. Sehr schön, Katrin. Ja, ich würde sagen, wir haben ganz gut alle unsere Themen abbesprechen können.
Du hattest ja eben erzählt, dass du gerade einen Themenabend gemacht hast mit der Tanja zusammen zum Thema Ausrüstung und Gebisse. Kommen denn da jetzt noch mehr von?
Ja, wir haben tatsächlich Ende November, am 21.11., da geht es weiter mit Schenkelhilfen. Da haben wir schon fleißig auch schon uns ausgetauscht, was wir da machen wollen. Und dann haben wir im Dezember nochmal Tuschier- und Stimmhilfen. Und im Januar, ich glaube 2 Wochen vor Kurs, ich glaube am 9.01. ist unser letztes Seminar. Da geht es dann nochmal um innere Bilder. Da freue ich mich besonders drauf. Da haben Tanja und ich nämlich auch ganz 2 unterschiedliche Ideen, was wir da mitteilen und erzählen wollen drüber. Und das wird sich dann hoffentlich nochmal mit diesen ganzen Themenabenden nochmal ein schönes Bild ergeben, worum geht es eigentlich bei uns in den Sekundärhilfen, wofür ist was gut und was mache ich eigentlich, was weiß ich, wenn ich das weiß. Und dann ist es ja eine schöne Einstimmung auf unseren Kurs im Januar mit Ben zusammen, wo es eben auch um Sekundärhilfen geht und da werden dann alle, die bei den Themenabenden dabei waren und dann natürlich zum Kurs kommen, die werden dann schon den Finger in die Luft reißen und sagen, hier, ich weiß was. Ich habe eine Frage oder ich habe das und das oder wie auch immer. Da freue ich mich schon total drauf. Und
Und dann kann man sich für den Kurs dann auch schon anmelden?
Ja, für den Kurs kann man sich schon anmelden. Das haben wir extra so gemacht. Und es gibt ja sogar die Möglichkeit, wenn für diejenigen, die sich zum Kurs im Januar anmelden und beim Themenabend dabei sind, die kriegen sogar noch einen Nachlass am Themenabend.
Okay.
Ja.
Ein Paketpreis.
Ein Paketpreis, genau. Ja, und dann geht es einfach fröhlich weiter jetzt in die Winterzeit mit viel Austausch und da freue ich mich sehr drauf.
Genau, okay. Sonst noch Kurse, die unmittelbar bevorstehen?
Tatsächlich bin ich für dieses Jahr schon ausgebucht mit all meinen Trainingstagen.
Ah ja.
Das ist jetzt bis Dezember, ich glaube bis kurz vor Weihnachten bin ich noch in Action. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Und dann geht es im neuen Jahr, im Januar natürlich erstmal wieder mit dem Trainertreffen los bei euch zu Hause. Und dann gucken wir mal. Und Katrin, was mir jetzt gerade noch einfällt, da hatten wir, glaube ich, hattest du vorgestern oder vor, weiß ich gar nicht, hattest du auf jeden Fall einen kleinen Aufruf gemacht, dass ihr eventuell noch im Januar Unterstützung braucht, ne?
Ja, wir bräuchten sogar relativ akut. Hätten wir gerne noch ein bisschen Hilfe.
Ja,
das wir haben zwei Praktikanten, aber das sind gerade spezielle Umstände hier, weshalb das ganz hilfreich wäre, wenn sich noch jemand einfinden könnte, als dritte Kraft. Und sollte also jemand Interesse haben, Schulfeld steht zur Verfügung, meldet euch gerne. Kurzfristig.
Richtig gut. Also vor allen Dingen, wenn das dann natürlich auch ein Trio ist. Also zu zweit ist ja sowieso schon gut, zu dritt noch besser. Und genau, wenn ihr
zu
Lust
dritt
habt,
ist es etwas entspannter.
Genau. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch doch auf jeden Fall bei Katrin. Das wird ja ganz großartig. Vor allen Dingen, man kann die Zeit so wunderbar nutzen.
Ja, also wenn ihr Zeit und Lust hättet, sowohl unmittelbar jetzt sofort im November als auch etwas später noch diesen Winter, meldet euch gerne.
Super, okay, perfekt, Katrin.
Dann machen wir für heute Schluss.
Katrin, machen wir für heute Schluss. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Dinge gerne besprechen wollt oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne. mail@levadenpodcast.com. Ihr könnt uns aber auch Direct Messages oder Voicemail oder schicken per Instagram. Ihr findet uns einmal unter Katrin_Brandrup. Mich findet ihr unter Franziska Schwarze. Ihr könnt uns aber auch tatsächlich als Levaden-Podcast finden bei Instagram. Und bei Facebook findet ihr uns unter Brandschwarz. Und Katrin, dich findet man auch auf jeden Fall mit deinem Namen und mich auch. Mhm. Und da freuen wir uns sehr. Und für alle, die direkten Draht zu uns haben, sei es jetzt nochmal per Handynummer oder wir freuen uns auch da immer über Nachrichten von euch. Super.
Genau.
Gut. Katrin, dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder voneinander hören. Wir haben, was ich gerade denke, wir haben nicht mehr noch geschafft, über die Ponys zu sprechen. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann hören wir uns ganz direkt sofort zum Pony Report und wir schicken euch ganz liebe Grüße raus.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.